es hat mich auf alle Fälle weitergebracht. Ein Debüt ist halt so, ja, gibt es halt nur einmal. Alles andere fällt dann, finde ich, irgendwie mehr in eine Kategorie, aber ein Debüt ist so, das macht man einmal. Da wird man nie damit zufrieden sein, natürlich. Aber für mich ist es extrem wichtig, etwas zu haben, das so eine Art Themenfeld absteckt. Also ich bin definitiv, glaube ich, keine Autorin, die, bei der jedes Buch komplett andere Interessen abdeckt. Also ich werde keinen Pop-Roman schreiben, auch wenn ich könnte wahrscheinlich. Also das interessiert mich nicht. Mich interessieren diese Handlungsspielräume. Mich interessiert Gewalt. Mich interessieren Frauen und was die so erleben. Und insofern ist es einfach gut, dass es dieses Buch gibt, auch um mich selbst daran zu erinnern, was interessiert mich, was sind die Themen.
Amira, du hast ja jetzt quasi dein Buch fertig. Wie ist das? Ich habe bei dir gelesen, dass du seit 2019, glaube ich, an diesem Stoff gearbeitet hast. Und du hast, so ein Buch schreibt man ja zuerst mal irgendwie für sich und ganz, ganz allein und im stillen Kämmerchen. Und wie ist das, wenn das jetzt dann so raus in die Welt geht, diese Gedanken, die du dir gemacht hast?
Also ich habe den Gedanken, wie das jetzt sein wird, wenn es raus in die Welt geht, total verdrängt, die längste Zeit. Und jetzt, wo es tatsächlich passiert, ist es irgendwie schon sehr spannend zu sehen, ob das, was man machen wollte und was sich natürlich auch im Prozess ständig verändert hat, also die Fragestellungen, die man sich selbst stellt während des Schreibens, ändern sich laufend, vor allem, wenn es über einen so langen Zeitraum ist. Aber ob das dann irgendwie ankommt, also ob die Leute dann, was die Leute dann da mitnehmen. Es ist ein Buch, wir werden eh noch drüber sprechen, das relativ viele Themen anschneidet. Und ich glaube eben für viele Leserinnen da auch ganz andere Aspekte irgendwie interessant sind. Und da jetzt zu sehen, worauf wird man angesprochen, kommt diese Atmosphäre rüber, das ist schon, finde ich, bin ich schon neugierig. Also es ist mir nicht egal, wie das jetzt Leute finden. Also mir ist nicht so wichtig, ob es ihnen gefällt, aber mir ist wichtig, was sie damit machen. Mhm. So.
Was war denn so die Initialzündung damals, diese Geschichte anzugehen?
Die Initialzündung war, dass ich mit einem Freund einen Kaffee trinken war. Und er gesagt hat, wann schreibst du jetzt endlich mal ein Buch?
Okay.
Und ich war so. Okay.
Challenge accepted. Challenge.
Quasi. Nein, aber ich habe ganz lange gar nicht literarisch geschrieben. So als das letzte Mal eigentlich so als Studentin.
Okay.
Und irgendwie ist mir schon abgegangen. Und als dann eben dieses, jetzt schreib du halt mal ein Buch, kam, war das überhaupt, also ich wollte es natürlich überhaupt nicht machen, aber ich habe mir gedacht, ja, in gewisser Weise hat er recht, ich sollte mal wieder zu schreiben irgendwie anfangen. Mhm. Und dann habe ich halt so ein bisschen begonnen mit Kurzgeschichten, was mittlerweile weiß ich ein Genre ist, das ich überhaupt nicht kann. Mhm. Also ich habe bis zum heutigen Tag eine einzige Kurzgeschichte fertig geschrieben und der Rest ist Chaos. Und so hat es begonnen. Ich habe diese Kurzgeschichte angefangen mit dem Thema, da ist ein Mann, damals war es eigentlich noch, der sich so eine Art Sexarbeiterin dafür bestellt, seine Ex-Freundin nachzuahmen, also eigentlich eher auf einer sexuellen Ebene. Und das war auch, glaube ich, aus einer dritten Position heraus erzählt. Und wie gesagt, Kurzgeschichten geht nicht. Habe ich dann noch schnell gesehen, irgendwas funktioniert da ganz gewaltig nicht. Und das Thema hat mich dann aber nicht mehr losgelassen und dann habe ich da halt wirklich Monate dran herumgeschissen, muss ich schon ehrlich sagen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, aber vergessen wir mal den Sex. Was ist eigentlich psychologisch daran interessant? Mhm. Und ist es nicht viel interessanter, es aus der Perspektive der Person zu erzählen, die diese Leistung anbietet? Und dann hat ist irgendwas in Gang gekommen, wo ich relativ schnell gesehen habe, Gott sei Dank geht sich das eh nicht in einer Kurzgeschichte aus, vielleicht wird es ja doch dieses Buch, das mir befohlen wurde.
Aber warum funktionieren Kurzgeschichten nicht bei dir? Oder was müssen Kurzgeschichten überhaupt haben, dass sie funktionieren?
Kurzgeschichten müssen, glaube ich, sehr verdichtet sein. Mhm. Also sprachlich ganz anders, finde ich. Also eine Kurzgeschichte, die sprachlich nicht interessant ist, finde ich grundsätzlich nicht interessant. Und sie müssen sehr, sehr zugespitzt sein. Mhm. Also sie lassen wenig Raum für eben, wie es in dem Buch ist, für all diese anderen Themen. Also
diese Themenvielfalt wäre sich einfach nicht ausgegangen.
Genau, quasi. Das wäre sich nicht ausgegangen. Und ja, es gibt einfach so, glaube ich, man kommt dann einfach im Laufe des Lebens drauf, auch im Journalismus, es gibt gewisse Genres von Text, die kann man einfach nicht. Gibt welche, die kann man extrem gut und andere, vergiss es, kann keine Reportage schreiben. Also es ist, gewisse Sachen bringe ich halt nicht. Mhm. Wird es vielleicht noch ändern, aber ja.
Aber du hast früher gesagt, das ist fast ein bisschen Zurückkehren zum Schreiben bei dir.
Voll, ja.
Das waren aber Texte, die jetzt nicht veröffentlicht wurden oder schon? Oder?
Also wirklich dieser einzige, nein, es gab zwei Texte, aber diese eine Kurzgeschichte damals, da war ich, weiß nicht, 17, 18, die habe ich dann beim Wortlaut eingereicht und die ist dann auch sofort irgendwie in die ersten 20 gekommen, hat es dann nicht ins Buch geschafft, aber es war total schön. Also so auch als so junger Mensch. Aber dann habe ich zu studieren begonnen und dann war das einfach nicht mehr auf dem Radar.
Und das war da gar nicht damals so die Idee, dann gleich weiterzumachen? Und
nein, komischerweise nicht. Also ich wollte schon immer irgendwas mit Schreiben machen, aber mein Interesse hat sich dann halt auch relativ schnell halt so Richtung Popkultur entwickelt und so bin ich dann halt irgendwie in den Journalismus reingerutscht.
Wie das fast allen so passiert,
ja, genau. Also eigentlich wo ganz anders herkommen. Ich habe ja Latein studiert, also ganz anderes Thema. Und da bin ich dann irgendwie so geblieben und habe das auch immer gern gemocht, das journalistische Schreiben oder das, was ich halt unter journalistischem Schreiben verstehe. Und deswegen hat sich dieses andere Thema eigentlich gar nicht so aufgedrängt.
Mhm. Aber hast du dann so zwischendurch für dich geschrieben? Also Gar nicht.
Null.
Das war so eine Liebe, die irgendwie eingeschlafen ist zum Schreiben, oder?
Voll. Es war, genau. Also ich habe es auch nicht vermisst in der Zeit.
Mhm.
Aber wie ich dann angefangen habe, einfach auch tatsächlich auch um zu sehen, kann ich es überhaupt?
Mhm.
Einfach so wirklich so ein bisschen als Challenge. War dann natürlich, hat mich in tiefe Verzweiflung gestürzt, weil sich relativ schnell herausgestellt hat, dass das nicht so leicht ist. Erst dann hatte ich halt wieder, ist diese Lust irgendwie dran auch zurückgekommen, das zu machen.
Und das ist ja auch, wenn man aus dem Journalismus kommt, wo man oft an einem Tag irgendwas abliefern muss oder zumindest vielleicht im Wochenrhythmus irgendwie wie schreibt oder wie auch immer. Und dann sieht man jetzt ein Buch, das quasi über Jahre irgendwie braucht. Und vielleicht gibt es da auch irgendwie Situationen, wo du denkst, okay, das wird gar nichts. Und
man legt so
ganz, das ist ja ganz was anderes dann auch. Oder man, das, wie genau. Lange kann man, also wie hast du es überhaupt geschafft, das dann immer wieder quasi in Angriff zu nehmen?
Also man muss, glaube ich, also ich muss leider jetzt ein bisschen weiter ausholen. Der Prozess dieses Buchs war wirklich nicht effizient. Also ich schreibe jetzt gerade am zweiten und es ist eine völlig andere Geschichte. Das funktioniert alles im Moment.
Vom Thema her jetzt ganz.
Wie
meinst du? Vom Schreiben her eine ganz
vom
andere?
Schreiben, okay. Vom Schreiben.
Obwohl aber, dieses Thema kann man vielleicht auch nur einmal so.
Ja, sag oder? Das nicht. Ja, nein, schon. Ist ein anderes Thema, das zweite Buch. Aber vom Schreibprozess war das halt ein kompletter Wahnsinn. Ich habe halt die meiste Zeit auch von Vollzeit gearbeitet. Mhm. Das heißt, du bist in diesem journalistischen Modus, musst dann erstmal diesen Modus wechseln. Das dauert ein paar Tage. bei einem Vollzeitjob hast du dann halt am Wochenende Zeit, bis du wieder in den Text kommst, ist das Wochenende vorbei. Also deswegen hat das auch so lange gedauert, aber nicht nur deswegen. Auch weil, wie du gesagt hast, es oft Momente gab, wo ich mir dachte, jetzt in den Mistkübel und lassen wir das einfach. Und es gab dann halt so ein paar Momente, ich habe dann 2 Stipendien dafür bekommen, wo ich das Gefühl hatte, okay, es ist eben nicht nur für mich, sondern es gibt auch andere Leute irgendwo da draußen, die das gut finden. Mhm. Und diese Bestätigung zu bekommen, war für mich, glaube ich, in diesem ersten Prozess schon sehr wichtig, weil ich wusste ja nicht, was ich tue. Also dann irgendwie so auf von jemand anderem zu hören, na, wir geben dir jetzt ein bisschen Geld, ging ja nicht so sehr um das Geld, sondern eher um dieses, okay, du bist da schon am richtigen Weg.
Und da gibt man ein paar Kapitel mal ab, oder
genau, wie? Genau, da gibt man ein paar Kapitel mal ab, ja. Und ja, man kriegt auch, also ich habe natürlich auch Sachen nicht bekommen.
Ja. Jetzt nicht so, aber da ist man noch gar nicht irgendwie mit einem Verlag oder so
irgendwie in Kontakt. Und ich habe auch tatsächlich wirklich erst diese ganze Verlagsgeschichte angefangen, als ich ganz fertig war. Es gibt ja viele Leute, die nach 50 Seiten irgendwie sich einen Verlag suchen. Ist auch wahrscheinlich die bessere Methode. Aber ich war mir so unsicher, ob ich das jemals zu einem Ende bringe, dass ich nicht in einem Vertrag drin stecken wollte, aus dem ich dann nicht mehr rauskomme. Und ich habe mir gedacht, das ist sowieso ein Passion-Project. Also ich mache das jetzt.
Ist vielleicht bei so einem Debüt dann auch vielleicht,
ja,
vielleicht eine ganz gute, genau, Wahl, oder das so zu, ja, machen, denke
aber,
ich mir, weil,
ja,
klar, weil es ja auch den Druck nimmt dann vielleicht.
Es nimmt den Druck, aber das hat natürlich auch 2 Seiten, weil sobald natürlich ein Druck von außen da ist, setzt sich halt eher hin als...
Aber das Ergebnis ist dann vielleicht nicht so, wie man sich's, oder?
Das weiß mag man nicht, sein, ja. Man weiß es nicht. Also man weiß es nicht, aber ich wollte eben ganz bewusst, dadurch, dass ich eh jeden Tag diese 16-Uhr-Deadline hatte in der Arbeit mit du schreibst deine Geschichte, weißt du um 10, was es ist, um 16 Uhr ist es fertig. Das wollte ich halt nicht in diesem Prozess haben. Und deswegen hat es halt ewig lang gedauert und war halt mega chaotisch auch. Und eigentlich überhaupt nicht so, wie ich normalerweise arbeite. Nicht sehr effizient. Das war absolut ineffizient.
War dieses effiziente Arbeiten im Journalismus, ist das was, was dir eigentlich taugt? Oder ist das eher, weil das halt einfach nicht anders ging?
Na, es ist etwas, das nötig ist. Ich meine, es wäre jetzt ein längerer Exkurs, zu dem du natürlich auch viel sagen kannst, dazu, wie der Journalismus heutzutage funktioniert, aber sich da jetzt wirklich in ein Thema rein vertiefen, wenn du das nicht schon in deiner Freizeit seit Jahren gemacht hast, das gibt es einfach nicht. Du musst effizient sein, sonst bringst du das ja nicht fertig. Ja, also es gibt halt einfach diesen Druck, es muss fertig werden und du hast nicht viel Wahl. Also man lernt das, so zu arbeiten. Und ich mochte es, aber es ist halt auch anstrengend.
War das dann während dem Schreiben, wo du das beides parallel gemacht hast, hatte das Schreiben für das Buch eine andere Wertigkeit auch für dich?
Ja, schon. Natürlich, weil ich schon den Journalismus als Brotberuf gesehen habe. Ich mochte das zwar sehr gerne, aber die Leidenschaft dafür ist, wenn man das irgendwie 10 Jahre macht, nicht mehr so hot. Und dieses Buchprojekt war zwar mega frustrierend, wie halt so eine toxische Beziehung irgendwie, aber man wollte trotzdem irgendwie, da war halt die Leidenschaft da.
Das ist ihr gutes Stichwort mit toxischer Beziehung, ja, und eine gute Überleitung, weil in dem Buch geht es ja schon sehr viel, ja, um diese Beziehungen, die dann auch von dieser Protagonistin weitergespielt werden, obwohl, also es gibt diese Protagonistin und die schlüpft in Rollen für Menschen, die quasi ihre Liebsten, ihre Partnerinnen etc. verloren haben. Und das ist ja schon interessant, weil da werden ja auch Beziehungen wiederbelebt quasi durch diese Person, die ja nicht gesund waren oder die halt jetzt nicht mehr besonders toll waren. Und trotzdem wollen sie in diesen Beziehungen stecken bleiben. Also das ist ja dann doch irgendwie so eine Parallele auch, oder?
Ja, auf alle Fälle. Aber ich finde es immer irgendwie gut, wenn da wenn sich im Schreibprozess oder im eigenen Verhältnis zum Buch auch so ein bisschen die Thematik des Buchs widerspiegelt. Ja. Im zweiten Buch geht es sehr stark um Effizienz und ich schreibe sehr effizient, weil das ist, okay. Man merkt schon, es ist ein Thema. Aber ja, also genau, genau so ist es, wie du sagst.
Ich habe mir so aufgeschrieben, irgendwie, dass der Roman ja so ein auf der einen Seite irgendwie so eine Dystopie ist, mhm. irgendwie wie die quasi die Weltlage in deinem Buch ist. Es ist irgendwie so gefühlt für mich, ich glaube, es wird gar nicht so erwähnt, aber so in einer nicht genau benannten Zukunft irgendwie mhm. spielt das Ganze. Es ist, du schreibst das irgendwie, der Klimawandel ist vollzogen. Also es ist quasi nicht mehr 5:05, sondern es ist schon quasi zu spät, um noch irgendwas zu reparieren. Und die Menschen leben auch in so eigenartigen Siedlungen zusammen, mhm. die so verstreut sind, die auch nicht wirklich miteinander connecten, oder? Mhm. Also es gibt dann so zwar Transporter, die hin und her fahren und irgendwie da Güter austauschen, aber die Menschen in diesen Siedlungen, weil das Leben eigentlich gar nicht mehr anders möglich ist, oder?
Ja. War das? Ja, also es geht quasi, ich meine, da kann man sich jetzt irgendwas überlegen, es geht quasi davon aus, dass durch die Entwicklungen, die wir jetzt beobachten, mhm. eben durch diese starke Erhitzung, wird es natürlich irgendeine Art von Migration, um das jetzt mal mit diesem sehr schönen Begriff zu fassen, geben und kriegerische Auseinandersetzungen. Und das Buch geht halt davon aus, dass da nicht so viele Leute übrig geblieben sind. In dem Buch selbst ist es ja wieder kalt. Ja. Aber eben durch die Dinge, die passiert sind, hat sich halt einfach die Bevölkerungsdichte der Erde auf ein Minimum geschrumpft. Und diese Leute leben eben in diesen Siedlungen. Zumindest ist das, was ihnen gesagt wird. Man könnte auch darüber nachdenken,
ob das überhaupt so ist,
aber sie wissen es ja nicht. Weil
und es herrscht auch so eine Art Diktatur, oder? Also es ist irgendwie sehr...
Ja, also Diktatur, weiß nicht, es ist eher so eine komplett lethargische Regierung, die zwar mhm. schon irgendwelche Regeln aufstellt, aber es ist mehr so richtlinienartig, wird das dann auch geahndet, die dann auch sehr beliebig und willkürlich Entscheidungen trifft.
Mhm. Oder vielleicht ist es gar nicht so eine vordergründige Diktatur, aber die Menschen haben sich so in der Lethargie zurückgezogen, mhm. dass sie alles, was von diesem Beamtenstaat ist, es vielleicht genau, einfach ja. nur kommt, dass das dann einfach so angenommen wird genau. und gar nicht hinterfragt Exakt. Wird, zumindest am Anfang, ja. am Anfang noch. Ist das dann auch so ein bisschen, also diese Dystopie, die du auch irgendwie zeichnest, ist das auch so ein bisschen das Dilemma, dass, und jetzt erleben wir das ja seit Jahren und Jahrzehnten und Klimaerwärmung und es wird schlimmer und dass die Menschen dann aber trotzdem nicht so wirklich was ändern, weil sie sich immer wieder so anpassen an neue Gegebenheiten?
Ja, also ich glaube, es ist für das Individuum halt auch einfach wahnsinnig schwer, etwas zu ändern. Also gerade wenn es jetzt um sowas wie die Klimakrise mhm. geht. Ich meine, es gibt eh genug Leute, die da versuchen nicht zu fliegen oder dies und jenes mhm. oder die für sich persönlich sehr strenge Regeln mhm. machen. Ich rede jetzt natürlich auch von unserem Milieu, ja. Mhm. Also das ist natürlich ganz anders in anderen Bereichen. Aber was ich schon das Gefühl habe, ohne das jetzt so politisch werden zu lassen, ist, dass schon sehr viel Verantwortung auch auf das Individuum von Regierungen mhm.
Abgewälzt
wird, oder? Ja, genau. Also anstatt jetzt mal irgendwie gescheit Amazon zu besteuern, musst du halt dann darfst du halt nicht fliegen, mhm. Fritzi. So, was? Ja. Also die Hebel sind ganz seltsam. Das ist auch so was, wo ich mir denke, man kann natürlich nicht alles jeden Tag hinterfragen. Mhm. Sonst wird man ja wahnsinnig. Und man wird in Verhältnisse geboren und nimmt die einfach an. Mhm. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, in Indien geboren bin, wo noch immer eine Art Kastensystem mhm. herrscht. Natürlich hinterfragen das die Leute, aber im Grunde genommen, das ist dann halt so. Mhm. Was will es auch machen? Aber solche Dinge wie so kleine Dinge könnte man ja schon mal in Frage stellen, ob das jetzt wirklich so notwendig ist, dass ich einmal im Jahr aufs Fliegen verzichte, damit, also es ist halt einfach schon irre.
Hm. Du hast früher schon gesagt, dass die Menschen in diesen Siedlungen so komisch lethargisch sind und sich halt irgendwie ihrem Schicksal ergeben und das so versuchen, gar nicht so zu hinterfragen. Ist das auch so ein Gefühl, dass du jetzt während dieser Jahre, an denen du geschrieben hast, dass sich das ein bisschen so ausgebreitet hat, auch bei uns? Also quasi so ein Gefühl von Machtlosigkeit, dass man da selber so reinfällt? Nach multiplen Krisen quasi.
Ja, und ich meine, ich habe natürlich auch viel während der Corona-Zeit geschrieben. Einerseits ja, natürlich. Mhm. Andererseits, gerade jetzt gegen die Corona-Maßnahmen, gab es ja auch massive Proteste. Ja. Also ich bin da sehr zwiegespalten, da so eine pauschale Aussage zu treffen, weil es gibt ja schon immer wieder in jeder politischen Richtung einfach sehr viel Bewegung und sehr viel Protest, ob das jetzt halt gegen die Corona-Maßnahmen oder Black Lives Matter sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, aber trotzdem gibt es immer wieder Leute, die da schon aufbegehren oder ihre Standpunkte da halt irgendwie sehr vokal vertreten. Also es gibt nicht nur Lethargie.
Und das ist ja auch in dem Buch, ich habe mir das gestern irgendwie noch nochmal durchgeblättert, das Buch. Und das sind ja natürlich, es beginnt ja auch damit, dass die Jugend eigentlich auch aufbegehrt, oder? Und halt quasi sich beginnt, das zu hinterfragen, auf ihre Art halt. Und also da merkt man dann schon, dass da diese Resignation noch nicht eingetreten ist und die sich schon fragen, warum können wir da nicht raus aus diesen Siedlungen und warum ist das quasi ein Todesurteil, wenn man da, ich glaube, du nennst das, wenn man da exiliert wird quasi, wenn man das verlassen muss.
Genau, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie runterbrechen müsste, worum geht es in einem Buch, ist irgendwie so, ich glaube, es geht um Handlungsspielräume in gewissen sehr festgesetzten Strukturen. Also die Jugendlichen sehen halt irgendwie eine Art von Handlungsmöglichkeit darin, etwas zu tun, das verboten ist, und versuchen sich da so eine Art kleinen, komplett kranken, aber kleinen Spielraum halt zu machen, in dem sie sich, wenn auch auf eine sehr weirde Art und Weise, irgendwie verwirklichen können. Mhm. Und die Protagonistin, also es spielt ja in einer sehr patriarchalen Gesellschaft nach wie vor, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ständig erwähnt wird, aber das steckt sehr stark drin. Und sie glaubt halt auch, dadurch, dass sie selbst diese Dienstleistung anbietet, dieses sich verwandeln, dass sie in diesem patriarchalen System eine Handlungsmöglichkeit hat. Und ich glaube halt, das ist schon, oder das meine ich schon als Spiegel auch für, wenn man jetzt sich zum Beispiel diesen Karrierefeminismus anschaut. Mhm. Also gibt ja viele Frauen, die denken, wir haben das eh schon alles geschafft, wir können jetzt auch CEO sein, und vergessen irgendwie dabei, dass sie erstens damit auch fürs Patriarchat arbeiten und dass sie sich damit auch arrangiert haben. Mhm. Also um irgendwie...
Dass man es weiterspielt quasi,
genau,
dass dasselbe Spiel.
Um was zu werden, muss man sich halt in gewisser Weise arrangieren, redet sich aber selber ein, dass man da eh laufend irgendwelche Glass-Ceilings durchbricht. Das glaube ich nicht. Und in diesem Fall ist es auch so, dass sie glaubt, naja, sie hat das selber entschieden, dass sie sich in andere Rollen, dass sie in andere Rollen schlüpft. Und man kommt dann halt mit der Zeit so drauf, dass das schon auch sehr mit halt einem jugendlichen Trauma zusammenhängt, warum sie das macht. Und dass es schon auch andere Gründe dafür gibt, das zu tun, dass das nicht so eine Befreiung ist, wie sie gerne hätte.
Ja. Und das mit dem patriarchalen System, das kommt da schon auch irgendwie klar raus. Ja. Also es ist schon, du sagst irgendwann oder schreibst irgendwann, dass halt... quasi, wo das Ganze ein bisschen im Argen liegt schon, auch diese Beziehung, die sie dann da führt, länger, dass dann quasi die Männer quasi dann wieder zusammenhalten und diese Männerbünde schließen. Also das ist schon auch dann ein großer Teil des Buches.
Ja, definitiv.
Ja. Wie Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon besprochen haben, aber wie kam es überhaupt zu dieser Idee, quasi in diese anderen Rollen zu schlüpfen?
Wir haben es kurz besprochen, weil ich dir erzählt habe, darüber, dass ich eigentlich angefangen habe, diese Kurzgeschichte zu schreiben. Wie ich jetzt grundsätzlich auf diese Idee gekommen bin, kann ich dir nicht wirklich sagen. Was mich schon immer interessiert, sind so, ja, halt so soziale Rollen einfach, würde ich sagen. Also wie sehr verbiegt man sich, wenn man in Beziehungen geht, müssen jetzt nicht romantische ausschließlich sein. Ist es überhaupt ein Verbiegen oder ist es nicht viel eher ein in Beziehung treten? Leute haben halt verschiedene Facetten, die sie manchmal zeigen, manchmal weniger. Mhm. Wann setzt man das bewusst ein, wann ganz unbewusst? Also da gibt es ja auch viele Studien dazu, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem spreche aus Hamburg, beginne ich mich auch irgendwie darauf einzustellen, dass ich ein härteres Deutsch rede, einfach weil man das spiegelt. Das ist ganz natürlich.
Das Hamburger Du, oder wie heißt das?
Weiß ich gar nicht. Ich war gerade dort, aber ich...
Ich glaube, man sagt dann, Sie, Frau Amira oder so.
Echt?
Ja, ich bin irgendwie so, das gibt's. Das förmliche, unförmliche
quasi. Ich weiß nicht, ob ich das sofort so übernehmen könnte. Aber
ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert, ja, da muss man fast reingewachsen sein. Aber ich habe mir das beim Lesen auch gedacht mit den Rollen, weil irgendwie spielt man ständig irgendwelche Rollen, oder?
Also, ist ja auch in der Arbeitswelt.
Also auch wenn ich da jetzt mit dir sitze und so tue, als würde ich jetzt, oder zumindest versuche, interessante Fragen zu stellen, spielt ja irgendwie eine Rolle. Da bin ich ja anders als jetzt sonst, als wenn das Mikro aus ist wahrscheinlich.
Genau.
Nicht ganz, aber doch irgendwie spiele ich eine Rolle.
Klar, also spielen ist jetzt vielleicht übertrieben, du machst halt deinen Job, aber gerade in der Arbeitswelt, mittlerweile, wo das meiste halt Englisch ist, heißt ja auch nur noch Role. Mhm. Also quasi ganz bewusst, um das auch zu trennen von deiner privaten Persönlichkeit. Ja. Sicher, jeder, also wenn man als Eltern redet man auch anders mit seinen Kindern, als man mit seinen Freunden redet, das ist eh klar. Und natürlich spielt man auch. Also das, wenn ich jetzt mit der dreijährigen Tochter von meinem besten Freund rede, dann, dann gibt es das Christkind halt schon. Ja,
also. Ja klar. Und das ist ja auch so interessant, in dem Buch rauszulesen, weil ich weiß nicht, ich glaube, das kommt, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber nachdem sie ja immer wieder in andere, in dem Fall Frauenrollen schlüpft, weiß sie ja gar nicht mehr, wer sie eigentlich so wirklich ist, oder? Und das ist ja auch, also wer ist sie eigentlich ohne diese Rollen?
Genau.
Ist das auch irgendwas, was du, ich weiß nicht, vielleicht selber wahrgenommen, jetzt vielleicht gar nicht bei dir, aber bei anderen Menschen, dass man halt so sich so selbst verliert auch, dass man gar nicht mehr weiß. Also sie weiß ja am Anfang gar nicht mehr, wie sie wirklich heißt, glaube ich.
Was
ihr eigener Vorname ist.
Genau, ich meine, das ist natürlich sehr überzeichnet, aber...
Ja, aber gut auf den Punkt gebracht irgendwie.
Man merkt es ja total bei Leuten, wenn sie in Pension gehen und dann haben sie diesen Job nicht mehr, den sie 50 Jahre gemacht haben und sind komplett lost, weil so ein großer Teil ihrer Identität einfach verloren geht. Man macht sich ja, glaube ich, während man halt so dahin lebt, nicht jeden Tag Gedanken über seine Identität, aber für viele ist das der Job. Und gibt natürlich andere Sachen, aber gerade jetzt in der älteren Generation, ich meine, ist natürlich auch milieuspezifisch unterschiedlich, gibt es einfach total viele Leute, die haben ihr Leben lang bei einem Unternehmen gearbeitet, die reden auch noch 3 Jahre vom Wir. Nachdem sie in der Pension sind von unserer Firma, wir. Und dann fallen die halt total in das tiefe Loch. Und das gibt es natürlich in verschiedenen Ausprägungen, auch in Beziehungen. Man war 15 Jahre mit jemandem zusammen. Das natürlich stimmt, wächst man da total, wird man da ein Wir. Und wenn solche Beziehungen enden, die Leute wissen gar nicht mehr. Also das kennt man ja total, man hat ja so Freunde, die sieht man 5 Jahre nicht, weil sie halt in einer Beziehung sind.
Plötzlich sind sie wieder da.
Und plötzlich sind sie auch so wieder, oh, gehen wir mal bowlen, das habe ich noch nie gemacht. Wer bist du? Du warst nie bowlen. die dann halt auch versuchen, sich so eine neue Identität auch anzueignen und sich zu fragen, wer bin ich, was will ich, unabhängig von dem, was wir wollten. So.
Ja, und der Roman stellt ja auch so schon auch diese Klasse, also da ist schon die Frage, also das haben wir eh schon kurz besprochen, aber was bleibt dann eigentlich übrig, oder wenn man so zurückgeworfen ist auf sich selber? Also ich kenne das ja von mir selber auch, wenn man irgendwie den Job wechselt oder mal was anderes macht, wer ist man denn? Oder, keine Ahnung, auch bei Menschen, die jetzt Kinder betreuen müssen etc. Also dann, und die Kinder sind plötzlich aus dem Haus oder so. Und dann,
genau.
Wer ist man denn eigentlich dann noch, wenn man jetzt keine Care-Arbeit machen muss?
Genau.
Das ist schon faszinierend und bringt zum Nachdenken. Aber diese Protagonistin, das ist ja schon interessant, weil, und du hast das ist eine schöne Stelle auch, also lieber die Menschen, bevor sie sich mit sich selbst beschäftigen, jetzt so als Gedanke, oder? Und sich wirklich um sich selber kümmern und mal schauen, wer bin ich und was will ich überhaupt, begibt man sich dann trotzdem anscheinend lieber wieder zurück in die eigenen ungesunden Beziehungsmuster.
Nicht alle, aber in dem Fall definitiv.
Ich muss jetzt nicht von mir selber sprechen, aber...
Naja, also...
Aber man kennt sowas. Lass mal so im Raum stehen.
Man kennt sowas. Also ich
sehe... Also warum ist das so schwer, sich von solchen Mustern auch irgendwie zu trennen? Oder hast du deine Antwort gefunden beim Schreiben?
Ich glaube, viel hat einfach mit einer gewissen Art von, woran man, also mit Gewöhnung zu tun. Man kennt etwas und auch wenn es nicht gut ist, ist es irgendwie sicher. Und wenn ich so beobachte bei Leuten, also das passiert ja nicht absichtlich, also, aber ich sehe es wirklich oft, besonders bei Frauen, die haben dann einen Freund, der ist auf verschiedene Arten schwierig oder es funktioniert einfach nicht zusammen. Und dann kommt irgendwie 3 Monate später ein neuer. Und am Anfang wirkt es wirklich so komplett anderer Typ. Und mit der Zeit stellt sich dann heraus, selbe Dynamik wie beim Alten. Also einfach same shit, different day. Und nicht, dass jetzt die Männer das Problem, so meine ich das gar nicht. Aber man sucht sich so Dynamiken oft aus, also wie gesagt, nicht alle Leute, aber die sich immer wiederholen. Ich meine, ich glaube, es hat auch sehr viel mit der Kindheit zu tun, welche Art von Dynamiken man dort kennengelernt hat. Ich bin jetzt auch keine Psychiaterin oder Psychotherapeutin, aber ich glaube, viel hat damit zu tun, dass man es kennt. Und dass man sich immer lieber auf etwas einlässt, was man bereits kennt, auch wenn es nicht optimal ist, als was zu suchen, was man nicht kennt. Wäre jetzt mal eine psychologische These.
Also als Sicherheit oft in Beziehungen zum Beispiel, wo auch keine Sicherheit herrscht, aber man kennt, man weiß zumindest, was man kriegt, oder?
Aber du hast das ja auch im Job. Also was beim Standard, was Leute jahrelang gejammert haben, dass sie aufhören wollen, aber...
Sind noch immer dort.
Natürlich auch, weil es im Journalismus wenige Jobs gibt und wo sollen sie hingehen. Aber auch aus einer, diese Hölle hier kenne ich wenigstens. die andere kenne ich nicht. Ja. Weil hier kann ich mich wenigstens irgendwie
bewegen. Schlimm ist es überall.
Ja, aber hier kenne ich mich aus. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Also, nur mittelmäßig negativ dem Stand. Nein, Spaß. Aber
ich glaub, das kennt jeder.
In jeder Firma ist das so. Also Leute, die sich denken, eigentlich taugt es mir nicht, aber was Neues, viel zu unsicher, weiß ich nicht, was dort passiert.
Aber trotzdem hast du es also auch geschafft, irgendwie aus dieser sicheren Arbeit irgendwie in die unsicheren Journalismus zu schaffen.
Ich bereue es jeden Tag.
Du wirkst jetzt aber nicht unglücklich damit.
Nein, aber weiß ich noch nicht, ob das...
Ist ein anderer Kampf dann?
Ja, es ist ein anderer Kampf.
Warum hast du das, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo schon gelesen habe von dir oder ob du es heute schon erwähnt hast, verzeih, aber hast du das Buch ja anscheinend zuerst nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben,
genau.
Oder ich glaube, das hast du schon gemeint. Warum hast du es dann doch dann irgendwie gewechselt?
Ich glaube, ich habe es am Anfang eh schon irgendwie gesagt.
Stimmt, weil du hast es schon angesprochen.
Genau, weil es mich irgendwie mehr interessiert hat, wie das für die Person ist, die sowas anbietet. Und
also da war es ja noch so, dass du es quasi aus der Person des, in dem Fall Mannes, geschrieben
hast. Ja, also es war quasi eine autoriale Erzählung, aber es war eher aus seiner Perspektive. Und das Buch ist ja in gewisser Weise, sie ist ja sehr distanziert. Und aus dieser Wechselwirkung von Distanziertheit und trotzdem Ich-Perspektive hat sich, glaube ich, auch eine ganz gute Atmosphäre ergeben, die mir für dieses Buch sehr wichtig war. Dass es atmosphärisch funktioniert. Oder halt funktioniert, weiß ich nicht. Ja. Aber weißt du eh. Und das hat mir irgendwie diese Spannung zwischen sich selbst gegenüber so distanziert sein, überhaupt eigentlich gar nicht wissen, wer man ist, und trotzdem erzählen mit all diesen Unsicherheiten, die man hat, weil man ja selber nicht weiß, wie geht es mir eigentlich, dass das vielleicht eine interessante Perspektive sein kann.
Macht das eigentlich auch Spaß, so dystopische Themen
zu schreiben? Aber ja, doch, macht schon Spaß. Also bei dem Buchschreiben hat mir ziemlich gar nichts Spaß gemacht. Das ist jetzt anders. Aber jetzt abgesehen davon, aber natürlich schlägt es auch auf das Gemüt, wenn es gerade eine mühsame Szene ist. Aber ja, es geht. Man schafft das.
Aber es hat wirklich nicht Spaß gemacht. Es war wirklich ein 6 Jahre langer Kampf oder 5 Jahre langer Kampf.
Ich sage das so ungern, weil ich das nicht mag, wenn Autorinnen und Autoren immer so tun, als wäre Schreiben so das Schlimmste von allem und als würden sie die ganze Zeit nur leiden. Ich denke mir, ja, kommt's.
Also, das ist eigentlich ein bisschen so ein Widerspruch, oder? Warum macht man es denn, wenn es...
Ja, weil es gibt...
Es muss ja schon eine Hassliebe zumindest sein.
Also es gibt halt diese Idee davon, dass man dann etwas Fertiges hat und das findet man dann irgendwie super.
Ja, der Gedanke ist wahrscheinlich... Ja, ist schon cool, wenn das dann so da liegt,
ja,
oder?
Ja, voll.
Aber es tut mir eh voll leid, ich habe da so viel herumgestrichen und geknickt.
Das ist dein Buch, damit kannst du
machen, was ich will.
Nicht mehr mein Buch auch. Ich sehe das nicht mehr als mein Buch. Das ist jetzt, gehört jetzt nicht mehr mir. Es gehört nämlich dem Verlag. Aber
nein. Sie haben es mir geschickt, also vielleicht muss ich es wieder zurückgeben.
Ich glaube, du kannst es behalten.
Nein, ich darf es nicht wiederverkaufen, steht drinnen.
Bitte tu das nicht. Ich weiß es leider nicht mehr, was deine ursprüngliche Frage war.
Ich glaube, wir haben gerade geredet, ob es Spaß
macht. Also ob es Spaß macht.
Also du willst jetzt nicht dieses Klischee bedienen und sagen, dass alles Schreiben furchtbar ist. Und
nein,
das quasi.
Es ist nicht alles Schreiben furchtbar. Also gerade jetzt beim neuen Buch macht es mir extrem Spaß. Aber in der Zeit, in der ich dieses Buch hier geschrieben habe, das war auch persönlich einfach eine schwierige Zeit für mich. Also ich glaube, dass das mehr damit zusammenhängt, dass mir einfach generell nicht so gut gegangen ist und dass ich auch dadurch, dass ich das erste Mal gemacht habe, einfach lost war oft. Also wir haben eh schon drüber geredet, aber es kamen einfach sehr oft Punkte, wo ich mir gedacht habe, ich kann das nicht fertig machen. Jetzt, wo ich das schon einmal erlebt habe, habe ich das zwar natürlich auch beim Schreiben, aber ich weiß jetzt, dass wieder eine Phase kommt, wo es wieder geht. Und dieses Wissen macht dann das natürlich nicht so schlimm. Aber wenn du es zum ersten Mal machst, weißt du ja nicht, ob du es fertig bringst. Und ich meine, wie viele Leute haben so halbfertige Manuskripte irgendwo rumliegen? Es ist ja nicht unwahrscheinlich.
Wahrscheinlich mehr als die veröffentlichten.
Mehr als die veröffentlichten. Und es ist ja absolut nicht unwahrscheinlich, dass man es nicht schafft. Mhm. Warum sollte man? Also nur jetzt, wo ich die Erfahrung habe, dass das dann schon wieder irgendwann eine Phase kommt, wo es besser wird, habe ich halt einen anderen Prozess auch. Aber das Buch war schon eine Qual. Also das ist schon, war schon eine Qual.
Aber jetzt so vielleicht im Nachhinein, und jetzt liegt es ja da vor uns und es ist ja fertig und kann quasi raus in die Welt. Und du sagst, das war überhaupt eine schwierige Zeit für dich. Aber jetzt so vielleicht im Umkehrschluss, war das diese Qual dann vielleicht auch irgendwie reinigend auf irgendeine Art oder irgendwie, also vielleicht hat es dann jetzt im Nachhinein dich auch weitergebracht?
Nein, es hat mich auf alle Fälle weitergebracht. Also es hat mich auf alle Fälle weitergebracht und es ist auch ein Debüt, ist halt so, ja, gibt es halt nur einmal. Alles andere fällt dann, finde ich, irgendwie mehr in eine Kategorie, aber ein Debüt ist so, das macht man einmal. Da wird man nie damit zufrieden sein, natürlich. Mhm. Aber für mich ist es extrem wichtig, etwas zu haben, das so eine Art Themenfeld absteckt. Mhm. Also ich bin definitiv, glaube ich, keine Autorin, die bei der jedes Buch komplett andere Interessen mhm. abdeckt. Also ich werde keinen Pop-Roman schreiben, auch wenn ich es könnte wahrscheinlich. Also das interessiert mich nicht. Mich interessieren diese Handlungsspielräume. Mhm. Mich interessiert Gewalt. Mich interessieren Frauen und was die so erleben. Mhm. Und insofern ist es einfach gut, dass es dieses Buch gibt, auch um mich selbst daran zu erinnern, was interessiert mich, was mhm. sind die Themen, um dann später auch weiterarbeiten mhm. zu können. Also es ist für mich viel mehr als ein Buch, das jemand liest und sich dann denkt, aha, interessant, sondern für mich ist das schon so ein Einblick in sowas wie ein zukünftiges Werk irgendwie. Mhm. Mhm. Weiß ich natürlich nicht, ob ich das jemals realisieren werde, ja. aber der Gedanke ist bei mir ein Werksgedanke und kein Buchgedanke.
Okay, aber ist das was dann auch irgendwie schwierig, es wirklich dann abzuschließen, weil es muss ja dann auch nach so einer langen Zeit irgendwann der Punkt sein, wo man sagt, okay, jetzt ist es fertig, jetzt kann es dann auch irgendwann gedruckt werden und kann in die Welt hinaus werden. War das dann schwierig oder hast du das schon so verinnerlicht gehabt, dass es jetzt eben nicht perfekt sein muss, dass es ruhig mal, dass du in 10 Jahren, wenn du es dir anschaust, denkst, okay, das war damals.
Das ist schon 2000. Jetzt, wenn ich es mir anschaue, denke ich mir so,
puh. Okay, das jetzt schon.
Nein, ich mag's. Ich lese es auch jetzt ganz anders, wie ich es geschrieben habe, weil es einfach so viel Zeit schon vergangen ist. Aber
du liest es jetzt quasi, oder du suchst jetzt quasi Teile aus für Lesungen.
Genau.
Und da denkst du dir, okay, das Kapitel streiche ich, weil das...
Nein, das nicht einmal, aber es gibt mir auch irgendwie einen anderen Blick auf mich selbst, mhm. weil ich mir schon manchmal bei manchen Stellen denke, da weiß ich noch genau, wann ich das geschrieben habe, aber bei manchen keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Also cool. Man lernt sich dann schon auch selbst nochmal anders kennen durch so ein Buch halt.
Kannst du dann sagen, okay, bei dem Kapitel AW, das war Dezember 2021 und da war eigentlich echt alles im Argen.
Total. Und aber auch so Kapitel, die während man sie geschrieben hat, sich gedacht hat, boah, das Geilste, was ich je geschrieben habe, dann so im Nachhinein so, naja, nein. Oder andere, während man sie geschrieben hat, was für ein Mist und jetzt eigentlich, ja, it's a grower. Das wird sich auch noch verändern irgendwie und das ist halt spannend auch für mich.
Hast du schon viele Reaktionen eigentlich jetzt auch von
es
Leuten,
kommt
die dich
ja
besser
erst
raus,
kennen?
Von oder so Leuten? Vertrauenspersonen, die da schon viel lesen haben können? Oder?
Nein, gar nicht mal so viel. Okay. Gar nicht mal so viel.
Hast du da gar nicht so viel Einblick gewährt quasi? Eben?
Nicht ins Ganze. Es gibt schon Leute, die so Auszüge kennen. Aber von meinen engen Freunden ganz gelesen hat es eigentlich noch niemand.
Spannend.
Ja, es kommt jetzt raus.
Werden sich auch Menschen wiedererkennen im Gewissen?
Nein.
Dazu ist es zu sehr.
Nein, ist es überhaupt nicht. Also es ist weder autofiktional noch...
Nein, liest sich ja gar nicht so.
Also es, noch, also es gibt ein, zwei Charaktere, die werden sich aber nicht wiedererkennen, weil die lesen es nicht. Nein. Nein, aber ganz nur Nebencharaktere und nichts. Nein.
Es ist ja auch irgendwie so, das ist ja dieses titelgebende Schweben, wo man am Anfang nicht weiß, wo das irgendwie hinführt oder was da kommt. Mhm. Also das wird dann jetzt beim Lesen nicht sofort klar, was dieses Schwebegefühl sein könnte. Erst dann im letzten Drittel wahrscheinlich des Buches oder letzten Viertel des Buches. Und das ist ja irgendwie, man leitet sich immer Dystopie sagen, mir fällt kein anderes Wort ein. Aber es ist ja nicht so ein vordergründig so positive Stimmung, die das Buch verbreitet. Auf der anderen Seite bin ich dann trotzdem immer mit so einem guten Gefühl auch rausgegangen. Vor allem, also es ist irgendwie so ein Wechselspiel. War das irgendwie auch irgendwie bewusst? Also dass es dass du harte Themen auch ansprichst, aber dann trotzdem irgendwie die Leserinnen auch irgendwie mit ein bisschen Hoffnung entlässt? Oder ging es nur mir so?
Das ist zum Beispiel eine interessante Frage, weil da bin ich sehr gespannt, wie es Leute empfinden. Ein paar Rückmeldungen habe ich natürlich schon, auch so verlagseitig. Ich habe es nicht als hoffnungsvolles Ende so intendiert. Ich sehe das
vielleicht gar nicht das Ende, aber
ich sehe das Schweben auch nicht wirklich als etwas Leichtes. Ich sehe es mehr, also ich finde Schwebezustände grundsätzlich eher ungewiss. So in der Schwebe sein oder wenn man sich solche Redensarten anhört, es ist nichts Wohliges.
Das ist nicht der Vollzeitjob, der fixe.
Nein.
Oder? Danke.
Und es ist ja auch das Schweben in gewisser Weise in dem Buch sehr stark reglementiert. Also ja. Es ist nicht so wie im Traum, wo du fliegst und du hast diese Freiheit, sondern selbst das Schweben geht nur kurz, du kommst nicht weit damit, es bringt eigentlich gar nichts, es macht Spaß, man weiß es nicht.
Es passieren auch Dinge dabei.
Es passieren Dinge dabei, die nicht so cool sind. Also es ist eigentlich kein, nichts Positives, würde ich sagen. Aber manche Leute lesen da eine Leichtigkeit raus und die will ich ihnen auch nicht nehmen. Viel Spaß.
Wenn ihr Spaß wollt, dann nehmt
ihn euch. Dann nehmt ihn euch, aber intendiert ist es nicht der Spaß, das möchte ich schon sagen.
Aber es ist ja schon auch im Buch, ohne zu viel zu verraten, aber ein Akt der Befreiung auch, oder? Zumindest habe ich es gelesen.
Dann freut es mich, dass du so gelesen hast. Ich sehe es nicht
auch
so.
Wenn dabei teilweise schlimme Dinge passieren. Aber trotzdem ist es Aufbegehren irgendwie gegen Zustände.
Es ermöglicht ein Aufbegehren gegen Zustände, ja. Glaube ich. Es ist ein Tool. Es ist irgendwie ein Tool, das mehrere Funktionen hat, je nachdem, wie man es halt bedient. Genauso wie die Corona-Pandemie, man auf sehr viele verschiedene Arten als Gemeinschaftssache, als etwas, was total trennt. Das kann man auf verschiedene Arten lesen und so ist das Schweben für mich auch. Es gibt ja diese Szene mit diesen Buben, wo rauskommt, die Buben können nicht schweben und das frustriert sie maximal, weil ihre Freunde können es schon. Und das ist quasi zwischen denen ist das was total Trennendes. Für andere Leute ist es was total Verbindendes. Also es ist so ein... Ja, so ein Werkzeug irgendwie. Mhm. Nicht nur ein narratives Werkzeug, sondern auch ein gesellschaftliches Werkzeug. Und was die Leute damit machen, ist so ein bisschen auch wieder ihnen überlassen. Mhm. Aber es ist nichts genuin, nichts per se Positives. Ich glaube, es ist eigentlich leer. Es ist ein leerer Begriff, den man füllen kann, je nachdem, wie man ihn verwendet. So.
Aber das ist vielleicht auch lustig, weil es kommt wahrscheinlich auch darauf an, in welcher Stimmung man selber gerade ist, oder wenn man das Buch liest. Das ist ja auch interessant, weil vielleicht in einem halben Jahr, wenn ich es jetzt nicht im Ende Jänner gelesen habe oder Anfang Februar, wie in meinem Fall, sondern vielleicht im Sommer und im Freibad, lese ich es vielleicht ganz anders. Oder?
Das ist sehr lustig, dass du sagst, weil wie wir darüber geredet haben, wann es erscheint, und das war 18. März dann immer die Rede und ist ja auch so, und ich habe mir gedacht, ist das nicht schon zu spät? Da ist schon zu warm. Es muss kalt sein. Aber
also ein bisschen Kühle strahlt das Buch ja eh aus.
Das stimmt. Es hat kühlenden Effekt.
Ja. Das ist für die erste Hitzewelle die perfekte Lektüre. Um sich ein bisschen runter zu kühlen. Wir haben ganz am Anfang auch, glaube ich, gesagt, dass sehr viele Themen drinnen stecken. Es ist diese Vereinzelung der Menschen, dann ist diese dystopische Welt, es ist der Klimawandel vollzogen, kann man sich dann vorstellen, was das heißt. Also es ist halt ein sehr
karges
Leben.
Ja.
Ich habe mir das so wüstenartig vorgestellt, ja. Quasi die Welt, nur diese Siedlungen sind noch irgendwie bewohnt von wenigen Menschen.
Ich stelle mir vor, wie das Waldviertel. Aber
das kenne ich leider zu wenig.
Aber. Bin ich aufgewachsen, so stelle ich mir vor, aber jeder stellt sich das anders vor und das ist gut so.
Aber das ist eigentlich sehr schön dort, oder?
Warst du mal dort?
Ich war schon irgendwann einmal dort.
Nein, landschaftlich ist es eh schön, aber es
im menschlich Winter ist es vielleicht. Wo ist es nicht schwierig menschlich?
Das stimmt. Nein, ich will nicht so negativ sein.
Aber wir sind gar nicht so negativ, oder?
Bisher. Nein. Ich glaub, wir bist du alarmiert? Nein, das ist eh lustig.
Es war letztens der Reinhold Bilgeri zu Gast und da waren gerade so irgendwie die erste Demo geplant gegen Blau-Schwarz, besser gesagt, ja. Was jetzt ja wieder ganz anders ist. Ja. Aber den habe ich dann immer wieder versucht, ein bisschen positiver zu stimmen. Das schwingt vielleicht noch nach. Aber diese Jugend ohne Perspektive, die da halt auch aufbegehren zu beginnen und also sehr viele Themen und auf einem, ist jetzt ja kein 700-Seiten-Roman, so viel kann man sagen.
Das kann man auf alle Fälle so sagen.
Hast du da auch irgendwie manchmal das Gefühl, also, oder die Gefahr gespürt, dich ein bisschen dazu zu verlieren in dieser Themenvielfalt auch?
Nein, ich habe nicht nur die Gefahr gespürt, ich habe mich auch verloren. Also es gibt ja, das ist jetzt das Buch mit seinen, was weiß ich, 190 Seiten. Ich habe noch das Doppelte davon in einem Word-Dokument, wo einfach nur die ganzen Irrwege sind, die ich auch noch gegangen bin, die Extra-Runden.
Teil 2 dann.
Na, um Gottes, also würde ich niemals. Nein, aber manchmal, wenn man dann gerade im Schreiben ist und es macht Spaß, das vorkommt, nicht oft, aber es kommt vor, dann verläuft man sich halt in irgendeinem Subplot, der gerade nett zu schreiben ist. Und das habe ich relativ oft gemacht. Also es gibt ja noch endlose Dinge. Aber das Buch hat immer noch sehr viele Themen, aber es ist schon sehr eingedampft auf die ich dann für relevant empfunden habe. Das ist auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat, weil ich immer Monate gebraucht habe, ohne das anzuschauen, um dann wieder einen frischen Blick drauf zu haben, was sind die Dinge, die ich brauche. Es gab irgendwann mal so einen komischen Drogen-Subplot, es gab einen ganzen Waterboarding-Subplot, für den ich sehr unangenehm recherchiert habe.
Okay.
Das ist da alles nicht mehr drin und hat dann auch sofort, wenn man dann wieder diesen frischen Blick drauf hatte, war das auch klar, das muss einfach raus, das.
Vielleicht wären das so kleine Kurzgeschichten.
Ja,
Kurzgeschichten ist auch
da gut. Könnte man vielleicht noch was draus basteln. Ja. Aber
sind da die B-Seiten quasi, die dann so veröffentlicht
voll.
Werden?
Voll, ich hoffe, das wird alles
für die Superfans.
Niemals irgendwie. Nein, ich bin wirklich eine Freundin der Reduktion. Also,
das merkt man auch. Also besonders bei dem Buch.
Ja, also ich war mir schon wichtig, irgendwie.
Also,
prägnant.
Man sieht das jetzt nicht im Podcast, aber wie würdest du diese Handbewegung beschreiben?
Grenzen.
Grenzen setzen.
Also Grenzen,
dir selber Grenzen.
Grenzen ist ein großes Thema dieses Buchs, war für mich auch ein großes Thema beim Schreiben. Es muss schon eingezäunt sein irgendwie und nicht zu sehr abdriften.
Ich habe mir nur aufgeschrieben, es wirkt fast so, als hättest du jedes überflüssige Wort irgendwie fast gestrichen.
I wish. Aber
aber das ist vielleicht auch so eine Berufskrankheit als Journalistin. Oder
ja, dass, man redigiert dass man sich dann, halt selber sehr stark,
ja.
Was eh gut ist.
Und man muss, also man kann ja auch keine 10-seitigen Interviews jetzt lesen und wenn man alles transkribieren würde und
ja.
Also das.
Nein,
aber hast du das Gefühl, dass das dem Buch auch gut getan hat, dieses zusammendampfen quasi oder eindampfen?
Ja, glaube ich schon. Also, glaube ich schon. Ja. Nein, also was ich schon noch dazu sagen kann, ist, dass was mich am meisten gequält hat, war ja die Frage, was erzähle ich nicht? Es war kein Buch, das mit der Leitfrage, was erzähle ich, gestartet hat, welche Geschichte erzähle ich, sondern was von der Geschichte, die ich in meinem Kopf habe und die sehr viel ausführlicher ist als die, die da drin ist, lasse ich bewusst weg, um irgendwie Möglichkeitsräume für Leserinnen zu schaffen, wo sie selber das weiterdenken sollen und können. Deswegen sind viele Themen auch nur ganz subtil drin, die man natürlich viel ausführlicher hätte behandeln können, wie diese ganze Siedlung ausschaut, hätte man auf 70 Seiten machen können. Ich weiß es ja, aber
aber du willst aber es uns nicht erzählen.
Ich wollte es nicht erzählen, weil dieser große Detailreichtum, an dem manche solcher dystopischen Erzählungen auch sich aufgeilen, dass jedes Detail erklärt wird, eigentlich der Sache, die ich machen wollte, überhaupt nicht zuträglich war. Ich wollte vor allem ein atmosphärisch starkes Buch schreiben. Und atmosphärisch kann was nur sein, wenn nicht alles gesagt ist.
Wenn nicht alles auserzählt wird.
Genau.
Auch den Leserinnen auch nicht so einfach zu machen auf eine
Art, oder? Es ist sicher kein nice read im Sinne von, deine Fragen werden beantwortet. Ich mag solche Bücher, wo meine Fragen beantwortet werden. Verstehe mich nicht falsch. Aber das ist keins davon.
Das sind ja auch teilweise recht kurze Kapitel. Voll. Also oft nur so ein, zwei Seiten.
Ja.
War das auch, um dir das Schreiben irgendwie vielleicht auch leichter zu machen? Also, dass du so, okay, heute das Kapitel und das wird jetzt so fertig. Also
es hat auf alle Fälle für eine Struktur gesorgt, dass ich mir halt gesagt habe, ich will kein Kapitel, das länger ist als 2 oder 4 Seiten im Word-Dokument. Und alles, was ich da sagen will, muss ich da ausgehen. Und das hat mir halt geholfen, das zu strukturieren. Aber hätte man natürlich auch anders lösen können.
Ja, es ist beim Lesen aber auch lustigerweise ganz angenehm.
Ja.
In einer Welt, wo man eh so abgelenkt ist von 1000 Sachen, kann man dann schön von Kapitel zu Kapitel
springen. Es war nicht gedacht, um es irgendwie mundgerechter zu machen, aber für mich war es gut beim Schreiben, so zu arbeiten.
Ja. Hast du so ein Gefühl dafür, wie sich überhaupt dein Schreiben verändert hat durch wieder dieses literarische Schreiben, zu dem du ja zurückgekehrt bist?
Na, mir macht es wieder Spaß. Ja. Mir macht es wirklich wieder Spaß, auch wenn ich jetzt noch ab und zu was Journalistisches schreibe, macht mir das wieder viel mehr Spaß, als es mir schon gemacht hat. Also es ist einfach nicht mehr so eine Hacken, sondern es macht mir wieder das Recherchieren auch viel mehr Spaß, mich wieder in Sachen zu vertiefen. Natürlich, weil ich jetzt auch wieder anders Zeit habe dafür. Das Schöne am Journalismus ist ja, dass man so viel, wenn man die Zeit sich nehmen kann, dass man so viel lernen kann und sich eben auch verirren kann und dann in irgendwelchen Rabbit Holes da tagelang auf YouTube oder auf Wikipedia unterwegs ist, die für den Artikel komplett irrelevant sind, aber man lernt etwas und dieses Lernen und Themen einfach, sich mal mit Themen wirklich auseinandersetzen, das ist schon jetzt wieder stark da und es freut mich sehr, dass ich das wieder habe.
Ja, und dann vielleicht auch aufs Journalistische schreiben, aber dann vielleicht auch sich so zu verlieren, dass dann im Endeffekt ganz eine andere Geschichte rauskommt. Das kann ja auch schön sein an irgendwas, was man... Es gibt ja oft nichts Deprimierenderes, wenn man irgendwie die Geschichte schon genau weiß oder die man eigentlich... Wenn die Geschichte schon fertig ist, obwohl man noch gar nicht zum Recherchieren begonnen hat.
Ja, also es ist komplett...
Weißt du, was ich...
Ich weiß total, was du meinst. Für dieses zweite Buch, das ich jetzt schreibe, da ist es so. Da weiß ich die Geschichte ganz genau und ich quasi bin mein eigener Auftraggeber. Ich habe diesen Plot geschrieben und jetzt arbeite ich ihn ab. Bei dem Buch macht wirklich viel Spaß, aber bei dem Buch jetzt schreiben, ganz anderer Prozess. Da habe ich einfach nicht so genau gewusst, was da am Schluss rauskommen soll. Hat mich dann natürlich massiv gestresst, auch zwischenzeitlich. Aber da war es eben genau
so. Hast du das Ende schon irgendwie gewusst?
Das Ende habe ich immer gewusst. Aber wie ich da hinkomme, war
ungewiss. Aber das ist ja schon mal gut, oder?
Das war auch nötig.
Muss
man
nur noch den Weg finden.
Das, ja.
Also nur noch.
Yep. Viele Wege führen nach Rom. Das ist eher das Problem. Es war nicht das Problem, keinen Weg zu finden. Es war das Problem, auszusuchen, welchen gehen wir. Also ich habe kein Problem mit Mangel an Ideen. sondern eher so, ich muss aussuchen, was sich richtig anfühlt.
Hast du dann in deiner Wohnung irgendwie so ein großes Whiteboard, wo du so...
Nein, wirklich nicht.
Mit null. So Schnüren?
Nein. Nein.
Ich stelle mir das wie in so einem FBI-Film vor.
Ich stelle es mir auch so vor. Es gibt auch Leute, die machen so, weil sie sich auch so vorstellen und sie glauben, das bringt irgendwas. Ich glaube nicht.
Man beschäftigt sich dann einfach mit dieser Wand und
schaut da einfach drauf.
Da kann man auch die Wohnung putzen vielleicht dann sonst einfach. Hat vielleicht gleich viel Sinn. Aber jetzt hast du schon ein paar Mal erwähnt, dass du am zweiten Buch
reden wir nicht darüber.
Nein,
ist bloß nicht.
Wie ist das, wenn du jetzt quasi das Buch erscheint, ja jetzt erst, oder ist am Erscheinen, und dann bist du ja schon voll im zweiten Buch oder zumindest irgendwie schon drinnen. Ist das nicht irgendwie auch komisch, wenn du jetzt...
Ja.
Weil das ist jetzt ja irgendwie schon alt, oder?
Für
obwohl
mich
es für alle,
schon.
Obwohl ja, es für alle anderen für ganz neu schon. Ist.
Nein, ich würde einfach sagen, dass jetzt, dass es einfach ein anderes Kapitel quasi ist. Also diese Vermarktung unter Anführungszeichen. Man macht die Interviews und man hat die Lesungen und so. Das ist ja einfach ein anderer Teil des Jobs, wenn man das jetzt als Job bezeichnen will. Und das Schreiben an dem neuen Buch ist davon unabhängig. Also ich bringe das nicht so miteinander in Verbindung, obwohl ich es jetzt oft erwähnt habe. Aber eben nur...
Es scheint dich zu beschäftigen.
Es beschäftigt mich sehr. Aber ich wollte halt jetzt, bevor das rauskommt, einfach noch so viel wie möglich vom Neuen schreiben, weil ich weiß, dass ich jetzt dann einfach mit dem hier unter Anführungszeichen abgelenkt sein werde. Mhm. Und das ist auch gut. Es braucht jetzt diese Zeit für Schweben, mich dem jetzt wieder ganz zu widmen. Aber natürlich würde es mich gerade mehr jucken, das andere zu schreiben, siehe. Aber das ist bei allen so.
Das ist ein generelles Problem, glaube ich, oder das viele Menschen.
Ja.
Wie ist das überhaupt, so ein bisschen auch die Seiten zu wechseln und dann
ja, so Katastrophe.
Botscherte Fragen beantworten zu müssen von mir?
Ich bin überhaupt nicht botschert, jetzt nicht mal sehen sollen bei Interviews. Aber ich finde, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, bis dann so,
bis es zu spät
jetzt
war.
Voll. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also es ist ja irgendwie crazy, so freiwillig von der Seite der Bewerter auf die Seite der Bewerteten zu wechseln. Da tut man sich keinen Gefallen. Mhm. Ich habe, als ich das realisiert habe, mir gedacht, scheiße, ich hätte auch mal netter rezensieren sollen. Es tut mir alles unfassbar jetzt
alles
leid.
Jetzt kriegst du alles zurück.
Kriege ich jetzt alles zurück und ich verdiene es auch. Ich werde nichts lesen.
Heimlich natürlich schon.
Nein, ich glaube, ich kann wirklich nichts. Ich glaube, es wird mich fertig machen. So ein Sensibelchen.
Zumindest nicht die Kommentare zu den Artikeln.
Nein. Die nicht.
Lieber nicht.
Lieber nicht. Ja, aber ja, es ist natürlich irgendwie ein ganz seltsames Gefühl. Ganz seltsam.
Aber auch irgendwie schön.
Wird sich zeigen. Das weiß ich nicht. Mit dir zu reden ist total nett, ja, aber es muss ja nicht immer so sein.
Jetzt hast du gesagt, okay, also jetzt haben wir schon ein bisschen rausgehört, wo du gern hättest, wo deine eigenen Leserinnen und Leser so, was sie da mitnehmen sollten oder wo sie sich selber weiter Gedanken machen könnten, wenn sie dein Buch lesen. Was ist sowas, was du selber bei Büchern auch suchst, wenn du liest?
Ich mag immer etwas Originelles, um dieses blöde Wort zu verwenden irgendwie. Also ich mag schon gern so Geschichten, in denen es so magische oder fantastische Elemente gibt, ohne dass es jetzt gleich Science Fiction sein muss oder so. Damit kann ich eher weniger anfangen. Aber alles, was so magischer Realismus ist, wo einfach Dinge passieren, die jetzt ein bisschen, die man entweder vielleicht so als Metapher lesen kann oder vielleicht auch nicht. Mhm. Oder wo sprachlich irgendwas interessant gemacht wurde oder was atmosphärisch stark ist. ich lese sehr oft Bücher, die mir während des Lesens wahnsinnig gut gefallen, mhm. halt auch so gut erzählte Bücher, und dann lege ich sie weg und denke nie wieder daran. Mhm. Und dann gibt es Bücher, die gefallen mir nicht mal, während ich sie lese, aber ich sie vergesse sie nicht. Mhm. Also es gibt so Szenen, die brennen sich einfach ein, und das sind dann die Bücher, die ich so, also zum Beispiel Die Wand von der Haushofer. Yeah. Das ist so ein Buch, wo während ich es gelesen habe, ich mir ab und zu schon gedacht habe, oh, das ist gerade echt zach. Mhm. Ich will nicht mehr hören, wie du diese Kuh pflegst. Aber ich denke so oft an dieses Buch. Und ich denke so oft an die Szene, wie sie das erste Mal diese Wand sieht und alles.
Das ist auch ein Buch, das immer wieder gelesen wird, oder? Ja. Das Menschen ja immer wieder. Es hat letztens, ich glaube, der Onklu war das, der Musiker, der hat auch da gesagt, er will das Buch, muss er immer wieder quasi empfehlen, wer es noch nicht kennt, weil es ihn nicht loslässt.
Genau. Genau das. Ja. Und das sind eben so die Sachen, oder das, natürlich will ich mich da jetzt nicht vergleichen, aber bei dem Buch ging es mir auch darum, mir ist gar nicht so wichtig, dass den Leuten gefällt. Oder dass die weglegen und sagen, okay, jetzt haben wir eine Geschichte gehört und jetzt räumen wir den Geschirrspüler ein. Sondern, dass es im besten Fall jemand 5 Tage später an irgendeine Szene denkt und die bleibt. Ich finde jetzt nicht für immer, aber dass das noch nacharbeitet. Also so Bücher oder Sylvia Plath, solche Sachen, die tun dann einfach noch was. Und das sind die Bücher, die mich dann eigentlich wirklich interessieren. Sind nicht immer die, die ich am liebsten lese, aber im Nachgang die das meiste halt machen.
Das ist so ein bisschen oft gemein, oder? Ich kenne das auch so von Kinofilmen und so. Manchmal würde man sich einfach gern irgendeinen Blödsinn anschauen und tut man vielleicht hin und wieder auch. Aber wenn halt nichts dann übrig bleibt und man bei den Endcredits hat man schon alles vergessen quasi. Diese Herausforderung ist schon...
Ich finde das schon berechtigt, dass es auch diese kurzen, diese Cheap Thrills halt einfach gibt und diese Page Turner und diese Hollywood-Filme.
Cheap Thrills ist ein schönes... Das ist mal gar nicht... Das ist ein eigenes Genre.
Nein, aber man sagt das so.
Sagt man das so?
Ich habe es nicht erfunden.
Das muss immer mehr.
Ich habe es nicht erfunden. ich mag das schon auch, aber eben, es ist halt... Ich würde auch nicht einmal das jetzt so wahnsinnig höher einschätzen als das andere, aber es ist halt was anderes, eine andere Kategorie von Befriedigung.
Irgendwie. Ja, genau, ja.
Ja.
Aber wie bist du selber überhaupt zum Lesen gekommen? Waren Bücher in deinem Leben, also wenn du so zurückdenkst, immer irgendwie da? War das immer irgendwie, hast du schon selber immer gern gelesen?
Nein, also als Kind überhaupt nicht, einfach weil ich nicht in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo das gemacht wurde. Bei mir erst im Gymnasium, dafür dann sehr intensiv. Also ich hatte einfach einen extrem schwierigen Deutschlehrer, sagen wir es mal so, der sehr auf Drill war, aber hat mir trotzdem nicht die... Aber bei mir hat es irgendwie funktioniert, dass es mich trotzdem, obwohl so streng und so viel abgeprüft wurde und dies und das... dass es mir trotzdem extrem gut gefallen hat und mich motiviert hat und wir wahnsinnig viel gelesen haben im Gymnasium, halt die Klassiker.
Vielleicht auch die richtigen Klassiker dann in dem Fall erwischt, oder?
Nicht nur, aber immer wieder. Und einfach, das war wirklich irgendwie Literaturwissenschaft, was da mit uns Kindern betrieben wurde. Das heißt, da ging es halt eben auch nicht nur darum, gefällt dir was, sondern was passiert hier? Was macht das mit dir? Nein, gar nicht. Was macht der Autor hier? Ganz oldschool. Wo kommt dieses Motiv wieder? Also wirklich einfach so ganz starre Literaturwissenschaft. Und nachdem ich ja dann auch mich für ein Studium irgendwie entschieden habe, das sich großflächig um Literatur dreht, habe ich dann natürlich viel gelesen, aber eben klassische lateinische Literatur die meiste Zeit meines Lebens. Und dass ich so Gegenwartsliteratur lese, eigentlich erst in den letzten Jahren. Aber das Lesen hat bei mir sehr spät angefangen.
Hast du das Gefühl, dass du das auch machen solltest jetzt, als auch selber als Autorin?
Zu wissen, was die anderen
so treiben. Ja, schon irgendwie, was so... on vogue ist oder was anderes so machen oder keine Ahnung.
Also ich mache es jetzt nicht als Marktbeobachtung. es interessiert mich tatsächlich, was andere so machen. Nicht alles. Ich weiß auch sehr gut, was mich nicht so interessiert. Aber ich bin einfach grundsätzlich dran an neuen Sachen interessiert. Ich mag auch neue Musik.
Du kommst ja auch aus der...
Also genau, also ich verfolge einfach gern...
Journalismus über Popkultur und...
Voll. Also mich interessiert einfach der Zeitgeist, wie der jetzt, nicht weil ich ihn so toll finde, aber weil ich es interessant finde, so größere Phänomene vielleicht auch zu sehen. Was sind so Themen, die Leute irgendwie gerade bewegen, abgesehen jetzt von den tagespolitischen Sachen. Natürlich hängt das auch zusammen. Aber ja, ich verfolge das schon. Ich versuche aber immer wieder auch mal so Bildungslücken aufzuholen und einfach Dinge, die man halt gelesen hat.
Den Kanon
schon auch noch ein bisschen abzuarbeiten und ihn aber auch zu ergänzen durch die Dinge, die halt immer im Kanon dann auch verloren gegangen sind, weil es halt vielleicht
nicht...
Weil nur Männer vorkommen oder nur weiße Leute und auch mal zu versuchen, was sind denn so Sachen aus anderen Kulturen vielleicht, die dort aber als der Shit gelten, da vielleicht auch mal reinzuschauen. Aber ich lege durchaus auch manchmal was weg, lese nicht alles fertig.
Aber hast du dann so jetzt im Nachhinein, weil es war anscheinend dann schon auch wichtig, dieser Deutschunterricht, dieser
Voll,
Literaturunterricht, hat das eine neue Welt für dich damals schon aufgemacht?
Absolut. Absolut. Also ich habe schon als Kind gern geschrieben, obwohl ich nicht gelesen habe.
Okay.
Aber einfach so...
Tagebuch oder?
Nein, wie so Vampirgeschichten.
Vampirgeschichten?
Also so, wirklich so aus eskapistischen Gründen.
Okay.
Also weil, wie gesagt, ich bin im Waldviertel aufgewachsen, es gab nicht endlos viel zu tun. Und ich war kein Kind, das so wie Kinder heutzutage von früh bis spät betreut wurde. Und ich muss mich halt selbst beschäftigen. Ja. Meine Schwester ist sehr viel älter, die hatte auch keinen Bock mit mir. Nein, die hat schon viel gemacht. Aber ich musste halt auch ab und zu mir selber was ausdenken.
Ja.
Und durch, ich bin da halt immer in irgendwelche Welten abgedriftet. Und dann zu sehen, so im Gymnasium, andere Leute driften auch gerne in irgendwelche Welten ab. Das war schon so, wow, cool, coole Sache.
Nicht so, Literatur auch so, sich nicht so allein zu fühlen vielleicht, oder?
Voll, ja. Also einfach dieser Zugang, ich meine, es ist so klischeehaft, aber wirklich eine andere Welt betreten zu können und sich dort auch so, und als mittlerweile, wenn ich Bücher lese, Man ist ja ab irgendeinem Grad nicht mehr so begeisterungsfähig. Aber als Kind, das das gerade erst entdeckt hat, mich haben ja Bücher crazy gemacht. Also ich fand das ja so, ich habe Bücher gelesen.
Weißt du irgendein Buch, was das war?
Naked Lunch. Ich meine, okay. Das ist dann schon später gewesen, ja. Natürlich. Aber einfach, wo ich mir gedacht habe, ich habe noch nie sowas gelesen. Ich meine, heute... Es kommt relativ selten vor, dass man sich bei einem Buch denkt, ich habe noch nie so etwas gelesen. Aber auch,
ja.
Zum Beispiel irgendwann kürzlich das Sluts gelesen von seinem Name in Elmer. Aber das war ein super Buch.
Ja.
Das war auch so, was? Was geht ab? Und fantastisch. Also es gibt diese Momente und man jagt ja auch nach diesen Momenten, wieder mal was völlig Neues zu hören. Aber als Kind ist natürlich öfter so ein Moment da, weil du kennst nichts.
Ja.
Du kennst nichts. Und das ist schon, also ich denke schon gern an diese Zeit dieser Begeisterung auch zurück, dass es mich so gepackt hat, diese Bücher. Und auch in der Schule, dieser Deutschlehrer, der hat uns ja auch immer Sachen lesen lassen, die viel zu weit weg von unserem eigentlichen Alter waren.
Mhm.
Ich kann mich heute einfach noch erinnern, so an E.T.A. Hoffmann, Sandmann. Ich hatte Angst, also ich habe wirklich Angst vor diesem Buch gehabt. Und dass ein Buch sowas machen kann, das ist schon faszinierend. Das hat mich damals massiv fasziniert. Oder fasziniert mich jetzt retrospektiv betrachtet.
Und auch etwas, was du, glaube ich, auch mit diesem Buch schaffst, wahrscheinlich bei vielen Leserinnen und
das
Lesern.
Das wäre wunderbar. Also wenn es irgendeine Art von Gefühl auslöst.
Wie auch immer.
Wie auch immer geartet das sein soll. Also, dass es einen eben nicht so ganz kalt lässt.
Mhm.
Das wäre schon toll, ja.
Wie hat dich das abschließend noch, wie hat dich das Buch Jetzt hat dich das ja durch schwierige Jahre, hast du selber gesagt, auch begleitet, mhm. das Buch zu schreiben. Aber wie hat das Buch dich jetzt 4, 5, 6 Jahre später auch irgendwie verändert? Kannst du das irgendwie schon einschätzen?
Nein, ich kann es noch nicht ganz einschätzen, aber es hat mir halt... Ich meine, ich muss jetzt mal die Rezensionen abwarten, ja? Aber grundsätzlich hat es mir schon eine... quasi sowas Neues, was ich abhaken kann, wo ich mir denke, ich kann es. Mhm. Natürlich, das klingt jetzt extrem arrogant, aber ich habe es geschafft, dieses Buch fertig zu schreiben, was nicht immer klar war. Und jetzt weiß ich habe auf der Liste von Dingen, die ich kann, ein Buch schreiben. Wie gut das gelungen ist, mögen andere beurteilen, aber es gibt einem natürlich schon eine Art von Stolz, etwas zu Ende gebracht mhm. zu haben und natürlich auch einfach auf einer Skill-Ebene neue Fähigkeiten, mhm. weil natürlich lernt man, wie das funktioniert irgendwie. Aber vor allem dieses Selbstbewusstsein, sagen zu können, okay, ich habe da was geschafft, ist nicht perfekt, bin mit vielem nicht zufrieden, andere Leute werden auch mit vielem nicht zufrieden sein, aber trotzdem, da ist jetzt was und das bleibt. Also, dass man sowas mhm. Bleibendes auch mhm. irgendwie hat. Ist nicht für alle Ewigkeit, aber
jetzt mal.
Jetzt ist dieses Buch da und dann kann man sich jetzt ins Regal stellen und dann kann man es anschauen und wissen, I did it.
Du, vielen Dank. Das war,
danke,
war sehr auch. Schön. Ich würde zum Abschluss noch gern ein paar ganz kurze Fragen stellen, wenn das okay ist.
Okay.
Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt wird es wirklich spannend. In welcher
sind es entweder oder Fragen? Bitte.
Nein.
Okay.
Aber kurze Antworten, bitte.
Okay, passt.
In welcher Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Lissabon.
Okay, das ist Portugal. Schön. Das ging schnell.
Wolltest du eine kurze Antwort? Kriegst du eine kurze Antwort?
Welcher Film hat dich zuletzt verstört oder irgendwie bewegt?
Ich war vorgestern im Kino, habe The Brutalist angeschaut.
4 Stunden oder so?
Ja, ich war fantastisch.
Nicht. War super.
Ja.
Das sollte ich gehen?
Ja.
Ja?
Ja. Und, aber...
Gibt es eine Pause dazwischen?
Ja.
Das ist gut.
Aber muss ich auch erst verarbeiten, das heißt, weiß ich nicht, okay. Wie ich das in 2 Wochen sehe. Anderer Tipp, Nope. Von
Jordan Peele. Nein.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja.
Fantastisch.
Ah, der war super, ja.
Der. Ja, super.
Auch fantastisch.
Mhm.
Fantastischer Film. Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen? Außer deinem vielleicht. Zu deinem
ich dazu. Ich kann empfehlen. Angst vor dem Fliegen von Erika Jung.
Okay.
Ist ein altes Buch, ja. Das jetzt neu übersetzt wurde.
Ah, okay.
Feministischer Klassiker,
ja.
Saulustig. New Yorker jüdische Lady, die über ihr Sexleben erzählt, aber so smart.
Okay, das klingt spannend.
Überhaupt nichts. Platz, wirklich hilarious. Und cool. Auch massiv politisch unkorrekt, sehr lustig. Richtig gutes Buch.
Was ist das schönste Lied der Welt?
White a Shade of Pale.
Was soll von... aus der Pistole geschossen. Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben? Oder von deinem Schreiben? Von deinen Büchern? Das kann man schon fast in der Mehrzahl sprechen.
Ich fände es mega geil, wenn irgendwann mal jemand ein Buch schreibt und dann stellt er diesem Buch so ein Motto voran und das Motto ist es. Einem meiner Bücher. Das wäre doch nett.
Das wäre nett. Finde ich gut. Und irgendwelche letzten Worte heute?
Irgendwelche letzten Worte? Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Danke dir.
Danke auch.
war die Autorin und Journalistin Amira Bensaud. Ich bin Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Es würde mich freuen, wenn euch die Folgen gefallen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen könntet oder den Podcast bei Freunden weiterempfehlen könntet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.